Ich glaube, die Speaker für den nächsten Talk muss ich nicht vorstellen. Die haben heute schon ein paar Talks gehalten und in der Vergangenheit und sind vielleicht auch ansonsten schon mal dem einen oder anderen über den Weg gelaufen. Wer kennt die beiden nicht? Wer traut sich nicht? Okay, alles klar, ich muss die Speaker nicht vorstellen. Wir haben Linus Neumann und Kantorkel. Und wir hören jetzt einen Talk, der, naja, okay, wenn ich auf dem Kongress denke, ich kann nicht das sagen, der uns alle betrifft. Was tun, wenn man eine Sicherheitslücke gefunden hat? Klar, für viel Geld verkaufen ist eine Möglichkeit, aber man kann ja auch die ganz vertrauensvoll melden. Und das Problem ist natürlich, dass wir viele Risiken haben. Ich sage nur Hackerparagraf, deswegen man sich vielleicht nicht traut, das direkt zu tun. Und dann kann man aber zum CCC gehen und kann sagen, hey, ich traue mich alleine nicht, könnt ihr mir helfen? Oder man möchte vielleicht auch einfach nicht damit in Verbindung gebracht werden. Oder man möchte sie selber melden, aber weiß gar nicht, wie das geht. Wie auch immer, wie man eine Sicherheitslücke meldet, erfahrt ihr jetzt in dem folgenden Talk. Bitte einmal Applaus.
Ja, vielen Dank, dass wir die Gelegenheit bekommen, auf dieser Bühne ein bisschen über unsere Arbeit zu sprechen bei der Disclosure von Schwachstellen. Es gibt dieses wunderbare SVG von Jacek, was das ganz gut erklärt, was wir machen. Leute zünden anderer Leute's Computer an und sagen dann, kümmert ihr euch bitte darum, und wir treten da neben unserer Tätigkeit selber Sicherheitslücken zu finden und zu melden ganz gerne auch als Mittler auf. Das ganze Konzept habe ich vor irgendwie vielen Jahren mal ins Leben gerufen, ich weiß nicht genau wann, und Kantorkel war also lange Zeit so mein bester Kunde. So, ja, guck mal, hier habe ich das und das und hier und so. Und dann, das war also relativ schnell klar, dass er das selber machen muss. Und dann auch relativ schnell klar, dass er bei der ganzen Sache mitmacht. Jetzt auch seit, weiß ich nicht, vielen Jahren. Ich krieg's nicht mehr genau auf die Kette, ist auch eigentlich unerheblich. Das Ganze hatte irgendwie seinen Start darin, dass wir immer mal wieder Leute gesehen haben, die sich bei Disclosures unbeholfen angestellt haben. Unbeholfen anstellen kann beinhalten, irgendwie nach Geld zu fragen oder nicht am Anfang direkt alles zu erklären, sondern irgendwelche Forderungen zu stellen, sich irgendwie ungeschickt zu verhalten und damit ja, Missverständnisse herbeizuführen, die ungünstigstenfalls in irgendwelchen juristischen Auseinandersetzungen münden. Das liegt aber häufig auch gar nicht unbedingt am Verhalten der oder desjenigen, die meldet, sondern natürlich stößt man bei Disclosures auch immer wieder auf unterschiedlichste Arten der Reaktionen. Eine davon, ach, hier seht ihr die Seite, wo wir ein bisschen teilweise die Disclosures sammeln, so irgendwie Kleinigkeiten. Da leiten wir die Leute einfach an, helfen denen, die Disclosure selber zu machen, und einige interessantere Fälle sammeln wir auch unter ccc.de/disclosure. Und es gibt einige Leute, die es dann geschafft haben, dass wir keine Sicherheitslücken mehr an sie melden. Das hat im Jahr 2021 die CDU geschafft, nachdem sie Lilith Wittmann angezeigt hat, weil sie ihnen eine Schwachstelle in irgendeiner relativ unbedeutenden App gemeldet hat und gesagt hat, übrigens, da purzeln die ganzen Daten raus, das soll wahrscheinlich nicht so sein. Und die CDU hat dann mit einer Strafanzeige reagiert, das war sehr unelegant. Und wir haben uns dann entschieden, dass wir keine Schwachstelle mehr an die CDU melden. Die Konsequenzen sind bekannt. Ja, dieses Jahr schwerer Cyberangriff auf die CDU. Fritze Merz war betroffen, und einen Tag später gab es dann auch...
Genau, das war am 1. Juni, am 2. Juni auf der GPN. Wir müssen Krypto Deutschland ignorieren. Weiter unten CDU, BewerberInnendaten, knapp 5000 Stück, waren mithilfe von Hacker-Tools zugänglich. Man musste da diese Domain aufrufen, ein /T anhängen und hatte Zugriff auf die Daten. Das kann passieren, wenn man keine Sicherheitslücken mehr von uns gemeldet bekommt. Wir wollen heute über so ein paar Fälle sprechen, wo es nicht ganz so rund läuft. Und zum Schluss, wenn wir die Zeit haben, auch noch mal ein paar Worte dazu sagen, was denn gut wäre, in der Meldung zu tun, in dem ganzen Prozess, damit wir nicht so viel Arbeit haben und damit dieser ganze Meldeprozess reibungslos abläuft.
Sorry, ich wollte nur die Schrift größer machen.
Ein Beispiel ist, dieses Portal hier wurde vom Jobcenter Jeform genutzt und von diversen anderen Arbeitsvermittlungsplattformen.
I think it's pronounced GIF.
Die hatten eine sehr, sehr technisch langweilige Schwachstelle. Und zwar war so ein .git-Ordner frei zugänglich. Und zack, hatte man Quelltext zu diesem Portal. In dem Quelltext war auch so ein Standard-User irgendwie dokumentiert. Username, Passwort, Nutzername seht ihr hier. Webservice-User. Das Passwort war das gleiche rückwärts. Problem ist, genau diese Zugangsdaten funktionierten dann beim knappen Dutzend Portalen Zugang zu etwa 160.000 Profilen von Arbeitssuchenden mit Lebenslauf, Fotos, Zeugnisse, was man halt so braucht, wenn man auf Jobsuche ist. Das Ganze haben wir gemeldet. Das wurde auch relativ zeitnah geschlossen, mit Ausnahme der Entwicklungsplattform. Da braucht es eine zweite Nachricht, dann wurde es auch da geschlossen. Und dann blieb das liegen. Wir haben es so ein bisschen versäumt, da zeitnah selbst was zu veröffentlichen. Die betroffenen Stellen selbst haben ihre Kunden auch nicht informiert. Und dann haben wir, weil das eigentlich eine schöne Geschichte wäre, mit einem Nachrichtenmedium gesprochen, haben denen die Lage geschildert. Und dieses Nachrichtenmedium hat dann natürlich den Hersteller dieser Software angeschrieben und um eine Stellungnahme gebeten. Die haben gesagt, ja, alles kein Problem, das waren alles Testdaten, nichts passiert. Das Nachrichtenmedium bekam kalte Füße, hat sich entschieden, keinen Artikel zu veröffentlichen. So, das ist natürlich ärgerlich. Learning für uns, in Zukunft viel zeitnäher immer veröffentlichen, immer auf ccc.de/disclosure wenigstens eine kurze Nachricht hinterlassen. Und das machen wir inzwischen auch bei vielen Meldungen. Also nicht jede Meldung, die wir irgendwie bearbeiten, ist ein eigener Blogpost wert auf ccc.de. Aber zu fast jeder Meldung, die durch unsere Hände geht, verfassen wir wenigstens 3-4 Zeilen und schildern kurz, was passiert ist. Hier habe ich im Nachgang unter anderem das Jobcenter Jeform kontaktiert, gefragt, ey, wusstet ihr eigentlich, was da passiert ist? Und die haben gesagt, nee, alles insgesamt nicht so schön. Nervig sind auch solche Fälle. Technisch wieder völlig langweilig. Leute können immer noch nicht Symfony Profiler bedienen. Das ist ein PHP-Framework. Findet man zuhauf im Internet. Hier jetzt am Beispiel von 3 Webseiten, wo Wein online vertickt wird. Einmal waren 60.000 Kunden betroffen, einmal 250.000, einmal 9.400. Das Schöne ist, man kann die E-Mails recyceln, muss nur darauf achten, den Namen des Unternehmens irgendwie auszutauschen, wenn man die Mails abschickt in der Meldung. Aber eigentlich ist das unheimlich nervig. Wir lernen da technisch nichts. Und ja, mich wundert, dass das immer noch passiert. So, was ist hier eigentlich passiert? Dieser Symfony Profiler wird in einer Produktivumgebung betrieben. Und dieser Profiler speichert alles an Formulareingaben mit, was dort durch die Seite geht. Das heißt, wenn sich ein Admin einloggt, werden Nutzername und Passwort auch gespeichert, sind dann frei zugänglich in den Logdaten dieses Profilers. Da loggt man sich ein und zack, hat Zugang zu den Daten. Und diese Fälle sind zu groß, um sie zu ignorieren. So, ich würde mich ärgern, wenn da irgendwie meine Kundendaten rumfliegen, aber langweilig. Haben wir ungefähr 12 Fälle von im Jahr.
Und wie viele waren es denn? Wir haben einmal diesen Riesen-Disclosure gemacht, wo, weiß ich, 6,5 Millionen oder was das waren. Da hatten wir auch einen Blogpost zugeschrieben. Das waren auch größtenteils solche Profiler, oder?
Genau, wir haben vor 2 Jahren einen Blogpost geschrieben, wo wir 50 langweilige Fälle quasi kombiniert haben. 50 Symfony-Profiler, .git-Ordner und so weiter. Und das waren dann bei 50 Unternehmen weit über 5 Millionen NutzerInnen Datensätze. Ich glaube, alleine bei einer nicht mehr existierenden Airline waren das einige Millionen Fluggastdatensätze.
Das ist halt irgendwie, also Ich fand das schon ein bisschen schockierend, weil, wie Kantorke gerade sagt, das sind jetzt wirklich so absolute Basics, die du natürlich auch mit einem Scanner einfach finden könntest oder finden kannst. Und da, die purzeln überall diese Daten raus und wir sind da, also ich weiß noch, wir hatten so ein Online-Spreadsheet, wo wir diese ganzen Disclosure-E-Mails nachgetrackt haben, weil wenn du jetzt 50 auf einmal machst oder in einem kurzen Zeitraum, wenn wir Bescheid sagen muss und hat der schon geantwortet, nee, ist das schon weg? Ach Mann, ey, was ist mit dem jetzt? Ne? Also das ist halt schon ziemlich nervig, wenn man das mal so bezeichnen darf, vor allem, weil das ja technisch eben total uninteressant ist.
Und wir stumpfen ab. Also ich habe mit einer Journalistin gesprochen, habe der drei Fälle geschildert und die hat zu jedem einzelnen Fall gesagt, oh geil, das ist ja interessant, würde ich gerne einen Artikel zu machen. Und ich denke mir, ja toll, liegen halt schon wieder 250.000 Daten rum. Ja, Gesetze hacken hatten wir schon als Vortrag auf dem Kongress. Wir haben jetzt hier Gerichte hacken. Wenn wir so ein Disclosure in der Hand haben, müssen wir uns immer überlegen, wen wir eigentlich kontaktieren. Das ist nicht immer klar, wer für eine Seite zuständig ist und wer da kontaktiert werden soll. Bei dem Bundesgerichtshof hatten wir Zugriff auf die Urteilsdatenbank, hätten dort also Pressemitteilungen zu Urteilen einfach mal ändern können, veröffentlichen können. Und da waren dann verschiedene Akteure am Spiel. Es war einmal die Juris GmbH, die dieses Portal irgendwie entwickelt, vielleicht sogar betreibt, das weiß ich nicht. Dann natürlich der Bundesgerichtshof, aber auch das Bundespatentgericht, die genau die gleiche Software einsetzen. Dazu haben wir an dieser Stelle hier das BSI informiert, weil so ein BGH schon irgendwie brisanter sein könnte. Das heißt, das BSI nehme ich in der Regel in CC, wenn ich den Fall für einen etwas größeren Fall halte. Und dann waren hier auch noch personenbezogene Daten mit drin. Das heißt, ich habe einen Datenschutzbeauftragten ebenfalls dazu genommen. Was war hier passiert? Es gab eine SQL-Injection. Damit konnte man einen Account übernehmen, weil da, ich glaube, ein ND5-Hash genutzt wurde, um das Passwort zu speichern. Und zusätzlich konnte man Verzeichnisstruktur auf dem Server anzeigen. Potenziell hätte man dann auch eine Shell hochladen können. Das wurde aber aus Gründen dann nicht mehr getestet. Und das ist auch etwas, was wir bei jedem Fall dann überlegen. So, wen kontaktieren wir? Es gibt so eine Standard-EmpfängerInnen-Liste, betroffenes Unternehmen und zuständige Datenschutzbehörde. Das ist dann in der Regel die Landesdatenschutzstelle in dem Bundesland, wo das Unternehmen sitzt, wenn wir uns in Deutschland bewegen. Bei Telekommunikation kommt dann der BFDI da zum Beispiel oder inzwischen die BFDI dazu. Bei schweren Fällen das BSI und in schwereren Fällen VW noch andere.
Wie würdest du denn in der Regel so die Reaktionen von BSI und Datenschutzbeauftragten zusammenfassen?
Vom BSI kommt regelmäßig eine Eingangsbestätigung. Die fragen auch, ob ich irgendwie Hilfe brauche, um das Unternehmen zu kontaktieren. Brauche ich in der Regel nicht. Die nehme ich nur in CC, um auch immer klarzumachen, ich möchte diese Lücke wirklich nur melden. Ich habe kein Interesse, da irgendwie Geld zu verdienen oder. Einfach, um mich da so ein bisschen abzusichern. Bei den Datenschutzbeauftragten ist die Motivation sehr unterschiedlich. Das hängt sehr am Bundesland. Manche MitarbeiterInnen von Datenschutzbehörden sind da sehr schnell, versuchen die Lücke nachzuvollziehen, versuchen sehr, sehr zeitnah Daten zu sichern, teilweise auch Sonntagabend um 23 Uhr. Und andere Datenschutzbehörden machen genau gar nichts. Das heißt, wir haben hier leider viel zu viele Datenschutzbehörden in Deutschland, die ganz verschieden agieren. Und was dann noch hinzukommt, in der Regel hat niemand der Beteiligten hier ein Interesse daran, dass die Betroffenen informiert werden. Wenn wir jetzt an den Webshop zurückdenken, wo Wein verkauft wird, 250.000 Nutzerdatensätze, da wäre es ja eigentlich ganz schön, wenn die Betroffenen erfahren, dass da eigentlich jeder diese Daten hätte runterladen können. wir können die Betroffenen nicht informieren. Dann würden wir plötzlich ohne deren Einverständnis deren Daten verarbeiten. Dann bekommen wir Probleme. Wir sind eigentlich darauf angewiesen, dass die betroffenen Unternehmen selbst tätig werden oder die Behörden entsprechenden Druck erzeugen. Das passiert nicht. Die sagen, der Chaos Computer Club, absolut vertrauenswürdige Leute, die werden da keinen Unfug mit anstellen. Die werden sicherlich auch bestätigen, dass sie die Daten gelöscht haben. Damit ist alles gut.
Also es ist tatsächlich so, dass in der Regel die einzige Information, die darüber an die Öffentlichkeit theoretisch an die Betroffenen gehen könnte, von uns kommt. Ja, weil diese Argumentation, der CCC, der hat das aber jetzt gelöscht, den zählen wir jetzt nicht als unberechtigten Zugriff. Das ist jetzt nichts Böses. Und komischerweise ist mir wirklich noch nie ein Fall untergekommen, wo man sagt, pass auf, da ist die Schwachstelle, so lädt man die Daten runter. Und die finden niemals einen Anhaltspunkt, dass irgendjemand anders das vielleicht auch gemacht hätte. Ja, das war immer der CCC, war immer der Erste. Und damit besteht eben dann keine, oder nach deren Lesart, keine Notwendigkeit, die betroffenen Personen zu informieren. Auch wenn der CCC, der VW-Fall, sprechen wir gleich nochmal drüber, alle Daten runtergeladen hat. Ja, oder das, also quasi dieser, und dieser Zugriff ja auch sicherlich nicht vorgesehen war. Ich will jetzt über Recht und Unrecht nicht sprechen. Wir sind natürlich auch gleichzeitig ganz froh, dass wir jetzt nicht für Hacker, als Hacker eingestuft werden. Aber es ist, denke ich, schon irgendwie eine... Ich weiß nicht, ob das Datenschutz, diese Informationspflichten des Datenschutzgesetzes eigentlich so gedacht sind. Ja? Dass man nur wenn es wirklich schlimm ist und die Kinder in den Brunnen gefallen sind, die Kunden informiert, weil da gäbe es auf jeden Fall eine ganze Menge Informationen, die Leute jetzt nicht bekommen haben, wo auch nichts passiert ist, aber sie sich vielleicht darüber dafür interessiert hätten, dass ja was hätte passieren können. Also ich weiß nicht, ob das so im Sinne der Gesetzgebung war mit den Informationspflichten.
Also es ist ja was passiert. Wir konnten auf die Daten zugreifen.
Eben.
So, und wir spielen damit auch. Wir wissen natürlich, dass die Firmen da mäßig motiviert sind, irgendwelche Leute zu informieren. Das heißt, manchmal vergessen wir zu sagen, dass wir beim Verifizieren der Sicherheitslücke zweimal nachgeguckt haben, ob die Lücke verifiziert wurde. Und dann fragen die nach einem bestimmten Zugriff, nach einer bestimmten IP-Adresse, ob wir das waren. Das bestätigen wir und sehen dann aber oft gleichzeitig, dass sie nach der anderen IP-Adresse, die wir zum Testen genutzt haben, nicht fragen. Dann wissen wir, die haben ihre Logs nicht ordentlich durchsucht. Und können mit großer Wahrscheinlichkeit nicht sagen, ob da nicht auch noch irgendwelche anderen Dritten diese Lücke ausgenutzt haben. Genau, ein anderes Beispiel, was so ein bisschen nervig ist. Wir hatten mit einem IT-Dienstleister zu tun, 3PC heißen die. Die haben über ein Ticketsystem und Logdateien diverse Zugangsdaten zu System ihrer Kunden verloren, unter anderem Stasi-Unterlagenarchiv und. Oder ein Museum in Köln. Wir haben da nach über einem Jahr nochmal geguckt, wurden diese Zugangsdaten inzwischen rotiert, wurden nicht alle rotiert und dann fingen wir an, ein bisschen genervt zu sein und haben dann Datenschutzbeauftragte der jeweiligen Kunden dieses Unternehmens kontaktiert und gesagt, es wäre echt schön, wenn wir künftig nicht mehr Zugriff auf eure Systeme haben. Sprecht mal mit eurem Dienstleister. Bitte ändert was. Schön sind auch solche Fälle. Das ist ein kleines Suchbild. Schaut in die Mitte, der fettgedruckte Text, Anonymität und Freiwilligkeit. Das ist aus den Datenschutzbestimmungen eines Portals, wo Unternehmen ihre Beschäftigten befragen können. Und hier steht geschrieben, ja, die Mitarbeiter werden befragt und die Antworten werden irgendwie anonym gespeichert. Und dann ist es natürlich besonders schön, wenn man zufällig Zugang zu so einer Datenbank findet. Hier findet man jetzt eine Nutzer-ID, eine E-Mail-Adresse. Man sieht, wann eine Person hier Daten eingegeben hat. Und dann scrollt man ein bisschen nach rechts und sieht natürlich, dass überhaupt nichts anonym, sondern ich kann genau sehen, wie diese Person aus diesem Unternehmen bei der Mitarbeiterbefragung teilgenommen hat. Wenn uns so etwas auffällt, was im krassen Kontrast zu Datenschutzbestimmungen steht, dann ist das oft auch ein bisschen mehr als ein Nebensatz in unserer Meldung, wo wir sagen, oh, da ist uns übrigens noch aufgefallen, das ist gar nicht anonym, aber ich fürchte, dass die Datenschutzbehörden dann ja nicht genug mit dem Hammer draufhauen.
Da gab es also auch keine Konsequenzen?
Ich habe von nichts gehört. Ja, bei schönen Lecks, zum Beispiel neulich bei Check24 und Verivox, arbeiten wir natürlich auch mit Medien zusammen und versuchen mit denen gemeinsam darzustellen, was der Impact ist, was da passieren konnte. Einfach um eine gewisse Awareness zu schaffen und vielleicht nebenbei dafür zu sorgen, dass ein paar Betroffene mitbekommen, was da passiert ist. Was besonders schön ist, ist, wenn wir mehrere Schwachstellen haben, wie hier, bei verschiedenen Unternehmen, die zum ähnlichen Ergebnis führen. Und hier haben wir sogar zwei Unternehmen aus genau der gleichen Branche. Beide vermitteln Kredite. Sowas macht einfach Spaß, machen wir gerne wieder.
Erklär mal noch kurz die Schwachstelle. Also man konnte die Kredit-Applications quasi einsehen, live. Oder wie habe ich das in Erinnerung?
Bei Check24 konnten wir live mitlesen, welche Kreditangebote über die Plattform angeboten wurden. Und bei Verivox war das Gleiche in grün. Da konnten wir über Kreditangebote iterieren. Man musste eine Zahl ändern. Ja, nur noch Kopfschütteln kann man bei so Plattformen wie StudyDrive. Das ist eine Plattform für Studierende, wo sie gemeinsam Notizzettel pflegen können. Ist eigentlich ein schöner Service. Hier musste man, um zu hacken, in den Quelltext einer Seite gucken und hat dann direkt Nutzerdaten gefunden. 2024. Ja, fällt einem nicht mehr viel zu ein.
Ein Fall, den wir auch behandelt haben, war der Volkswagen-Fall, der ja gestern von Michael Kreil und Flübke auch präsentiert wurde. Nee, vorgestern schon.
Vorgestern
in Saal 1. Gerade, glaube ich, eine der am meisten da draußen berichteten Vorträge hier beim Kongress. Das hatte an der Stelle ich übernommen. Vielleicht noch mal ein paar Worte dazu. Wie meldet man denn eigentlich so eine Sicherheitslücke oder so eine Schwachstelle? Was immer die Anleitung ist, ist irgendwie so, schönen guten Tag, ne? Ich melde mich als Vertreter des Chaos Computer Clubs. Chaos Computer Club ist eine Vereinigung von Whitehead-Hackern. Wir melden Sicherheitslücken, damit sie geschlossen werden. Hiermit melden wir Ihnen eine Sicherheitslücke. Ja, so um immer schon mal kurz zu sagen, so, wir kommen hier in Frieden erstmal. Und dann finde ich das enorm wichtig, die Schwachstelle wirklich auch sofort nachvollziehbar zu beschreiben. Ja, es gibt... Also je nachdem, wo man hinkommt. Ja, wenn man irgendwie bei Carrier VW war das jetzt so, die hatten eine Security-TXT und da standen auch die korrekten Adressen drin. Ja, und dann braucht man sich auch nicht durchfragen und sagen, können Sie uns bitte weiterleiten an jemanden, den ich eine Sicherheitslücke melden kann, weil natürlich diese Frage auch gerne mal dazu führt, dass man keine Antwort hat. Das heißt, man verringert seine Wahrscheinlichkeit, dass die E-Mail durchkommt. Dann, also in diesem Fall, wir hatten den richtigen Kontakt, wird halt sofort genau beschrieben, alles, was man weiß. Nicht sagen Sie mir nochmal Bescheid, dann erkläre ich Ihnen den Rest oder so, sondern komplett hier zugreifen, da zugreifen, das betroffen, diese Daten betroffen, bitte beheben. Ja, dann idealerweise noch kurz, jetzt nicht im Detail, aber so, bitte, bei Volkswagen war das dann so, bitte stellen Sie diesen API-Endpunkt Actuator Heapdump ab. Und bitte rotieren Sie die ganzen Secrets, die über diese Heapdumps geleakt sind. Und sagen Sie uns bitte Bescheid, wenn das erfolgt ist. Ja, also so eine grobe Empfehlung, wie das Problem behoben werden soll. Und natürlich, wenn Sie weitere Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, sich an uns zu wenden. Ja, es kann sein, dass Sie vielleicht die Schwachstelle nicht verstehen, irgendwelche weiteren Detailfragen haben, also sehr freundlich anbieten, dass man sagt, so, wenn es hier irgendwelche Fragen gibt, sagen Sie bitte Bescheid. Reden wir miteinander, ne? Können wir alles erklären. Gleichzeitig sollte die E-Mail so formuliert sein, dass es eigentlich keine weiteren Fragen mehr geben darf. Ja? Also man will nicht irgendwelche Geheimnisse oder wenn du mir das sagst oder so, sondern einfach sofort sehr nüchtern sagen, das hier ist der Sachverhalt, hier könnt ihr das nachprüfen, ne? Dahin gehen, dann seht ihr das. Natürlich auch kurz und knapp und nicht wertend, ja? Nicht irgendwie so völlig idiotischerweise habt ihr dieses und jenes gemacht, wie kann man so doof sein oder so, ne? Sondern es ist einfach eine ganz nüchterne E-Mail, die den Sachverhalt beschreibt und die Empfehlungen zur Behebung gibt, anbietet, dass man sich bei Fragen nochmal melden kann. Und dann haben wir so einen Standardsatz, so sinngemäß, wir behalten uns vor, darüber zu berichten, nachdem es behoben wurde, spätestens aber nach so und so vielen Tagen. Ja? Um hier natürlich den Druck zu erhöhen, dass das jetzt auch nicht unter den Tisch fallen gelassen wird oder sonstiges. Der Volkswagen-Fall ist, glaube ich, jetzt bekannt, haben wir so gemacht. Also wir haben die Meldung so gemacht und ich muss zumindest an dieser Stelle mal sagen, die Reaktion von dem Carrier-Team war wirklich ordentlich. Die haben sich, ich glaube, innerhalb von 24 Stunden gemeldet, haben dann irgendwie nochmal 2, 3 technische Nachfragen gehabt, so haben irgendwann dann auch einen Call mit mir gemacht, wo sie nochmal irgendwie sprechen wollten. Eigentlich finde ich das, also das mit diesen Calls nicht so schön. Ich habe lieber einen Paper Trail, wo drin steht, hier wurde eine Frage gestellt, die habe ich beantwortet, ne? Und das mag ich einfach lieber, so eine kontrollierte Kommunikation zu haben. Insbesondere, wenn das irgendwie in so eine Richtung gehen kann, die ja vielleicht auch rechtliche Probleme schafft. In diesem Fall war das ja für mich relativ easy. Ich hatte mit der ganzen Sache nichts zu tun. Ich habe das für Dritte gemacht, war Ansprechpartner. Fragen, die ich nicht beantworten konnte, habe ich mitgenommen und danach beantwortet. Das hat die ganze Situation für mich auch sehr komfortabel und angenehm gemacht, dass ich halt relativ problemlos mit den Leuten reden konnte, weil ich wusste, bei mir wären die mit einer Strafanzeige oder sonstigem sowieso falsch. Auf jeden Fall, Carriot, sauber, verantwortungsbewusst, auch mit ordentlicher Personenstärke dem Fall nachgegangen, haben dann die Endpunkte zugemacht, wo ihre Credentials geleakt sind, haben die Credentials auch rotiert. Wir haben dann nochmal geprüft, ob sie auch alle rotiert haben. Da gab es bei einem den Fall, dass die Secrets, die hatten zwar neue Secrets, aber die alten waren noch gültig, haben wir Bescheid gesagt, haben gesagt, ey, danke, dass ihr uns gesagt habt. Blöder Fehler, so, und das war einfach unterm Strich ein sehr guter Austausch, der da stattgefunden hat. Und der war nüchtern technisch und hat auch zu keinem Zeitpunkt irgendjemand von denen irgendwelche Vorwürfe oder Quängeleien gemacht und auch keine Vorwürfe von uns. Das ist einfach ein professioneller Umgang, den wir da gesehen haben. Und die waren auch wirklich sehr, ja, also offen und das war einfach ein vernünftiges technisches Gespräch. Ja? Und die haben auch gesagt, Alter, scheiße, dass das passiert ist und das war einfach, ja, muss man einfach sagen, die waren in Ordnung. Ich hoffe, dass die Rechtsabteilung genauso cool bleibt. Die machen natürlich jetzt Folgendes und das ist dieses Pattern, was wir immer wieder sehen. Da gibt es jetzt den Haufen Daten, wo die Bewegungsdaten drin sind. Der ist an anderer Stelle gemappt mit personenbezogenen Daten. Und jetzt können sich natürlich die Gelehrten darüber streiten, was war denn jetzt ein Datenleck? Sind das denn überhaupt personenbezogene Daten, dass da eine Karre rumfährt, wenn keiner weiß, wem die gehört? Und deswegen interessiert die gerade, zu wie vielen Autos gemappt wurde, welcher Person die gehören. Und das ist natürlich bei sehr wenigen der Fall. Und dann möchten sie natürlich eventuell nur diese Personen informieren. Gleichzeitig sagt die Rechtsabteilung natürlich, naja, wenn es ja nur der CCC war, dann brauchen wir niemanden zu informieren, weil der CCC sind ja die Guten. Und das ist ein Pattern, was wir sehr häufig hatten. Am nervigsten war das bei Identify Mobile. Ein Anbieter, der so 2-Faktor-SMS sendet oder Identifikations-SMS. Also wenn Leute irgendwie einen SMS-Service nutzen, wie jetzt beispielsweise WhatsApp oder Signal, wir schicken dir einen Code an deine Telefonnummer per SMS, du musst den hier eingeben. Oder Banken. Um diesen Geldbetrag an folgendes Konto zu überweisen, gib mir den folgenden Code ein. Also all das, dafür gibt es einen Anbieter. Ja, vielleicht gibt es auch 2 oder 3, auf jeden Fall nicht viele, weil die am Ende irgendwo einen SMSC brauchen, wo sie die ganzen SMS rausschicken. Und hier war der Fall, dass irgendwo quasi Logfiles davon in 10 Minuten Abstand...
5 oder 10 Minuten Abstand
in so einem S3-Bucket ungeschützt lagen. Du konntest also diese ganzen 2-Faktor-SMS und Identifikations-SMS abgreifen. Ja? Dann konntest du sehen, was jemand für Kredite beantragt, was jemand für Geld überweist, für welche Services er sich anmeldet. Dann haben wir Schwierigkeiten gehabt herauszufinden, wer ist jetzt überhaupt das betroffene Unternehmen, weil an diesen Buckets steht ja nicht dran, ich gehöre XY. Glücklicherweise haben wir dann von betroffenen Unternehmen, haben wir die angeschrieben und haben gesagt, hör mal, ihr verschickt 2-Faktor-SMS, In dem und dem Fall könnt ihr mal bitte herausfinden, wie ihr das macht, weil irgendwo in der Kette ist da so ein S3-Bucket, den wir gerade sehen. Ja? Und dann haben wir glücklicherweise von betroffenen Unternehmen Support bekommen. Dann konnten wir eine Meldung an die Betroffene, an das die tatsächlichen Verbrecher machen. Ich bin bis heute, ist mir noch nicht ganz klar, ob das jetzt Twilio war oder Identify Mobile.
Identify Mobile.
Ja, aber die Meldung ging dann nämlich irgendwie noch über Twilio, weil dann kam auf einmal die Flut. Es waren, glaube ich, also mindestens 200 unterschiedliche Dienstleister, also Serviceanbieter, die diesen Service nutzten. Und dann gab es irgendwie eine Meldung an die, wo gesagt wurde, ja hier, wir wurden über den CCC informiert, wir wollten euch nur Bescheid sagen, dass eure Rechtsabteilung eventuell jetzt einen Fall hat. Ungünstig, weil dann kamen diese ganzen Rechtsabteilungen und schrieben uns alle mehr oder weniger den gleichen Text, so, ja, wir wurden von, in diesem Fall war es nämlich Twilio, informiert, dass es irgendwie diesen Datenabfluss gab. Wir bräuchten jetzt mal eben von euch die Bestätigung, dass ihr diese Daten gelöscht habt. Weil die natürlich wiederum sagen wollten, wenn das nur der CCC hatte, dann ist ja kein meldepflichtiger Fall. Und diesen ganzen Leuten, denen man SMS geschickt hat, die zu informieren, wäre natürlich sehr ärgerlich gewesen. Also es war so ein etwas unschönes Vorkommnis, dass wir dann am Ende diesen Rechtsabteilungen dabei helfen müssen, den Fall unter den Teppich zu kehren. Und ich muss sagen, mich ärgert das in zunehmendem Maße eigentlich. Weil meine Erwartung von einem Unternehmen wäre, wenn ein solcher Fall eintritt, wird die Schwachstelle behoben und dann erhalte ich eine Meldung darüber, dass es eine gab. Auch wenn nicht Kriminelle darauf zugegriffen haben. Wenn Kriminelle auf meine Daten zugegriffen haben, merke ich das früh genug. Wir sind Punktlandung. Punktlandung. 18.05 Uhr, 30 Minuten Vortrag, dann können wir jetzt Fragen stellen. Hier oben steht die E-Mail-Adresse, an die ihr euch wenden könnt und die Website, auf der wir die Meldungen regelmäßig kurz verbloggen. Und ansonsten noch unsere Social-Media-Accounts und Kantorkel hat sogar noch einen Signal-Account angegeben. Vielen Dank.
Dankeschön. Wir haben noch Zeit für Fragen. Bitte einfach die Hände heben, wenn ihr eine Frage habt. Wenn ihr euch nicht traut, schreibt es ins Internet. Wir haben Signal Angel. Wir haben auch einen Engel, der rumläuft und das Mikrofon zu euch gibt. Und da hinten die Frage habe ich zuerst gesehen, deswegen ist diejenige zuerst dran.
Hi. Das heißt, es sind null Strafen dieses Jahr zusammengekommen?
Bisher.
Oder habt ihr, also ihr habt
nicht
so sagen,
nur dieses Jahr.
Ihr habt so kein Dashboard, ne, wo ihr so das trackt. Oder das Dashboard ist null einfach.
Also mir ist ohnehin eigentlich kaum ein Fall bekannt, wo mal jemand eine Strafe bekommen hat. Ich glaube irgendwie diese Hotelkette, Marriott Starwood, die haben mal irgendwie eine Strafe bekommen. Die haben aber natürlich auch massenhaft Daten verloren. Darunter waren, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, also waren, glaube ich, auch Kreditkartendaten dabei. Da wird der Spaß nochmal so ein bisschen anders. Aber mir ist eigentlich kein Fall bekannt, dass ein Unternehmen jetzt eine Strafe bekommen hat wegen einer Lücke. Ja? Das hat unterschiedliche Gründe. Meistens sind das Erstverstöße. Zweitens reden die das natürlich klein. Ich würde jetzt auch, sag ich mal so, also ich weiß jetzt auch nicht, ob diese Sachen alle strafrechtlich hätten verfolgt werden müssen. Ne? Also muss auch sagen, das ist mir auch relativ wichtig in dem Kontext, Fehler passieren halt. Ja? Deswegen bin ich auch gerade so nachsichtig mit dem Carrier Tech Team, weil die haben halt einen Fehler gemacht und die haben aufrichtig dazu gestanden. Womit ich nicht nachsichtig bin, ist, dass Volkswagen solche riesigen Daten sammeln lässt. Ja? Das finde ich nicht in Ordnung. Und deswegen wurden diese Daten ja auch hier entsprechend dargestellt. Ich weiß also nicht, ob das etwas ist, wofür man Leute bestrafen muss. Natürlich ändert sich diese Einschätzung, je nachdem, wie aufrichtig Menschen damit umgehen. Es gibt durchaus Fälle, was ist mit diesem Kryptokönig da, den wollten wir eigentlich, der ist heute noch offen, oder nicht? Nee,
Der hat sein System irgendwie geändert. Also es gab so einen Kryptokönig, Pascal Plein oder so.
Philipp Plein.
Hat einen Webshop betrieben und auf dem FTP-Server offen zugänglich waren da einfach tagesaktuelle Kundendaten. Und zwar nicht nur aus dem Online-Shop, sondern auch aus den Läden in, keine Ahnung, Berlin, New York, Lugano. Und bei dem Unternehmen hatten wir echt viel damit zu tun, die zu benachrichtigen. Und es ist einfach nichts passiert. Wir haben verschiedene CERTs angeschrieben. Wir haben Datenschutzbehörden in mehreren Ländern informiert, damit das geschlossen wird. Ich habe einen Fax geschrieben. Und irgendwann hat das Unternehmen, glaube ich, einfach nur die Serveradresse geändert. Und deswegen komme ich nicht mehr ran.
Dankeschön. Da fände ich dann meine Strafe nicht unangemessen.
Hier vorne ist eine Frage und dann dort.
Hi, danke für den Vortrag. Funktioniert das Ding? Ja, das funktioniert. Okay. Ich habe letztens auch mitbekommen, dass es einen Entwurf gibt zur Entkriminalisierung von Whitehead-Hacking.
Bitte ein bisschen lauter sprechen oder das Mikrofon näher.
Ist auch schon nah.
Ist Hallo? Es an?
Jetzt funktioniert es?
Ja, ja.
Wunderbar. Okay, nochmal von vorne. Ich habe letztens davon gelesen, dass es einen neuen Entwurf gibt, einen Gesetzesentwurf zur Entkriminalisierung von Whitehead-Hacking. Gibt es da irgendwelche neuen Entwicklungen oder sowas, von denen ihr wisst?
Ja, die Ampel hat sich selbst zerlegt, damit liegt das erstmal auf Eis. Also wir wurden tatsächlich auch eingeladen, auf diesen Entwurf zu schauen, aber nachdem sich dann die Ampel zerlegt hat, haben wir uns die Zeit sinnvolleren Dingen gewidmet.
Also da wäre es darum gegangen, ja, dass sie einen Passus reinmachen wollten, dass wenn man jetzt irgendwie nachweist, weil es war immer noch nicht perfekt, aber es war der richtige Schritt oder ein Schritt in die richtige Richtung zu sagen, wenn da jemand mit lauteren Absichten meldet und so, dann ist es auch wirklich straffrei.
Da hinten war noch eine Frage, bitte.
Hallo, gibt es eigentlich Feedback, wenn man über Disclosure was meldet? Weil ich kenne jemanden, der jemanden kennt, der in diesem Jahr ein paar Sachen rübergeschickt hatte, zum Beispiel auch viele Führerscheinkopien und sowas von großen Leasinganbietern, Fahrzeugpapiere, aber nie Antworten bekommen hat und waren auch ein paar mehr Sachen, die rübergeschickt wurden.
In der Regel melden wir uns nicht nur einmal zurück, sondern sagen auch, später nochmal Bescheid, wie das weitergelaufen ist, ob das Unternehmen reagiert hat und so weiter. Bei Führerscheinkopien denke ich an eine bestimmte Sache, wo wir Dinge gemacht haben, wo ich aber auch im engen Austausch mit der forschenden Person war. Aber lass uns gerne im Nachhinein nochmal sprechen, ob das verschiedene Personen sind.
Aber vielleicht noch kurz, so, ich will nicht ausschließen, dass es da auch mal zu einer längeren Wartezeit kommt, je nachdem, was unsere individuelle Belastung ist. Glaube ich, dass auch ich insbesondere in diesem Jahr nicht so viel gemacht habe. Und ich will nicht ausschließen, dass da auch mal was durchgepurzelt ist. Ne? Wir haben da am Ende einen Request-Tracker hinter und machen das Ganze nach Best Effort. Nicht selten sagen wir den Leuten auch einfach, okay, komm, pass auf, ganz ehrlich, schreib mal einen Text, wir gucken dann drauf und dann schickst du den mal dahin. Weil, was wir da machen, muss ja auch überlegen, so, für wen ist das jetzt eigentlich eine Dienstleistung? Für die Unternehmen? Ja? Für die, die am Ende das Ding unter den Teppich fallen lassen? Für irgendwelche Hacker, die uns, weißt du, einfach nur die Sachen dahin werfen? Ne? Also man muss da auch manchmal ein bisschen ausgewogen sein und manchmal den Leuten sagen, ey, pass auf, jetzt schreibst du mal einen Text, ich guck drüber und dann sage ich dir, ob du den so abschicken kannst. Ja, also das finde ich auch in vielen Fällen auch ganz, also mal ganz angemessen. Das soll jetzt auch nicht, weil sich Leute auch oft zu viele Gedanken darüber machen. Ne? Durch einige wenige mediale Fälle, wo es dann mal Anzeigen gab, sind Leute dann sehr paranoid. Und während das eine nervige Arbeit ist, ne, wir haben heute relativ viel darüber geredet, dass das nervig ist und wenig darüber geredet, dass wir am laufenden Band angezeigt werden oder weißt du, mit einem Bein im Knast werden. So. Das ist immer ein Risiko, das mitschwingt, deswegen machen wir das auch. Aber die meisten Schwachstellen da draußen werden einfach gemeldet und der anstrengende Teil ist eher dafür zu sorgen, dass sie auch vernünftig behoben werden.
Es gibt eine Frage aus dem Internet. Das Internet, bitte.
Jawohl, das Internet möchte wissen, wie ihr mit den Disclosure-Prozessen von Firmen umgeht. haltet ihr euch an diese Disclosure-Prozesse, beziehungsweise was macht ihr, wenn die nicht funktionieren?
Oft halten wir uns nicht an diese Prozesse. Teilweise werden wir an die üblichen Bug-Bounty-Plattformen verwiesen. Erstens, wir wollen keine Bug-Bounty. Ich melde die Sicherheitslücken nicht, um dann noch irgendwie Geld zu verdienen, sondern aus Spaß an der Technik. Und der zweite Punkt ist, diese Policies enthalten oft, nicht immer, auch sowas wie eine Erklärung, dass man über die Lücke hinterher nicht mehr oder nur mit Einverständnis des Unternehmens sprechen wird. Und das wird nicht passieren, dass ich eine solche Erklärung unterzeichne.
Guter Punkt, den du gerade noch anbringst. Manchmal sagen die Leute auch so, schreiben uns dann so eine E-Mail und geben so eine Erwartung an, in welchem Preisbereich ihr Bug Bounty sich befinden soll. Das weisen wir dann freundlich zurück. Also wir machen das nicht, um uns oder andere zu bereichern.
Ich glaube, da ist noch eine. Es gibt eine Frage von dem Menschen in Grün, aber hier vorne ist auch noch eine Frage. Und damit unser Engel nicht so viel laufen muss, nehme ich die zuerst.
Ja, vielen Dank für den Talk. Eine Frage, du hast vorhin so schön deine Standard-E-Mail definiert. Am Ende war ja dann das Thema zu sagen, okay, du gibst eine bestimmte Timeline, in der das gefixt werden soll. Habt ihr da irgendwelche Maßstäbe, was so eine akzeptable, adäquate Timeline ist, bevor man sagt, man eskaliert es, indem man es veröffentlicht oder BSI weitermeldet oder was auch immer?
Es kommt so ein bisschen auf die Kritikalität an, ne? Ich glaube, Google Project Zero hat für Schwachstellen in Software, sagen wir so, 90 Tage. Das ist so die Standardsache, aber bei schwerwiegenderen Fällen, wenn da halt irgendwie massenhaft Daten irgendwo liegen, ne, wir müssen ja auch nochmal unterscheiden, sehr häufig melden wir de facto Datenlecks und Fehlkonfigurationen, nicht unbedingt Sicherheitslücken in einer Software, auch, aber seltener. Und dann finde ich eigentlich teilweise zu sagen, hier, da purzeln, was weiß ich, alle Vertragsdaten raus von irgendwelchen Kreditanträgen. Da sage ich jetzt nicht, pass auf, löst das mal bitte in einem Quartal. Wenn du es nächstes Quartal nicht gelöst hast, dann sage ich jemandem Bescheid. Also da kann man ja schon auch eine etwas andere Dynamik erwarten. Aber insofern finde ich die eigentlich immer äußerst großzügig. Ja, bei VW hatten wir ja gesagt 30 Tage. Und das wäre, hätten sie die 30 Tage ausgenutzt, glaube ich, würde ich jetzt auch nicht so positiv über das technische Team sprechen.
Die Person in Grün bitte, die langsam wahrscheinlich lahme Arme bekommt.
Danke, danke. Genau, die Frage ist, wenn so Unternehmen auf euch zukommen und dann sagen, bitte rettet uns doch vor GDPR und Co. und sagt uns, dass ihr die Daten gelöscht habt. Vielleicht müsst ihr nicht schreiben, nee, sagen wir euch nicht, aber diese Mail einfach ignorieren. Wäre das eine Option, um die in Zugzwang zu bringen oder seid ihr dann selber in rechtlichen Schwierigkeiten?
Haben wir bisher, glaube ich, nicht so richtig ausprobiert. Ich scheue so ein bisschen, weil das zusätzliche Zeit kosten könnte, die ich nicht habe. Und dazu kommt, was soll ich mit den Daten von irgendwelchen Leuten? Insofern ist das sogar etwas, was ich eigentlich gerne sage. So, ich habe die Sicherheitslücke verifiziert. Ich habe gesehen, dass da Daten von wahrscheinlich, keine Ahnung, 1 Million Personen rumliegen. Ich habe die Daten gelöscht. Wiedersehen. Insofern habe ich da kein größeres Problem mit.
Das Internet hat eine weitere Frage.
Jawohl, und zwar möchte das Internet wissen, ob ihr eine Vorlage habt für Leute, die ihre Lücken gerne melden möchten, aber das irgendwie auf eine geführte Weise tun wollen.
Das steht auf der To-Do-Liste, auf dem Fahrplan. Wir können sicherlich einmal ein Template veröffentlichen für etwas, was wir für eine gute E-Mail halten, um als erstes auf ein Unternehmen zuzugehen, dazu aber auch ein Template vielleicht bereitstellen oder Reports vergangener Schwachstellen, die einfach gut geschrieben sind. So, teilweise bekommen wir Berichte, da steht drin, die Seite könnte unsicher sein, schaut euch das mal an. So, das ist nicht unsere Aufgabe, können die Leute selbst machen, da lehnen wir auch freundlich ab. Teilweise bekommen wir extrem gute Reports, wo wir maximal 2 Typos noch beheben und dann geht das raus. Da gibt es eine große Bandbreite. Es macht manchmal wahrscheinlich auch Spaß, gute Reports zu produzieren, aber Ich würde sagen, in der Kürze liegt die Würze. Kurz, knapp, präzise, noch zwei Screenshots und ab damit.
Zwei letzte Fragen. Einmal von der Person da hinten und dann einmal von dieser Person.
Ja, danke. Ihr habt viel über Datenlecks gesprochen. Mein Softwarehersteller will meine Sicherheitslücke seit 2 Jahren nicht schließen. Ist es auch ein Thema für euch?
Kannst du ganz kurz, ich habe einen kleinen Teil deiner Frage akustisch nicht verstanden. Ein Softwarehersteller will?
Mein Softwarehersteller will meine Sicherheitslücke seit 2 Jahren nicht schließen. Also ist es auch ein Thema für euch oder seid ihr eher nur für Datenlecks zuständig?
Nee, kannst du, also sicherlich auch. Mich würde natürlich interessieren, warum die, mit welcher Argumentation sie das nicht machen. Also werden wahrscheinlich, also werden sie entweder sagen, es ist keine oder so, das muss so, oder was ist die Argumentation?
Ja, so ganz verstehe ich es auch nicht. Die sagen, ist nicht ganz so schlimm und außerdem haben sie jetzt eine Warnung gemacht, die in die Richtung geht von, drücke nicht diesen Knopf, ohne mit einer IT-Sicherheitsperson gesprochen zu haben. Ich habe auch schon so eine Art Public Disclosure gemacht. Ich glaube, die hat aber niemand gesehen. Vielleicht sprechen wir gleich nochmal drüber.
Ja, oder also schick mal rüber, ne? Schöne Beschreibung, gucken wir uns das mal an, gerne.
Hier vorne war noch die letzte Frage.
Ja, danke. Eigentlich habe ich die gleiche Frage. Und zwar gibt es einen Fall, das ist 16 Mal schlimmer als das Audi. Skandal gerade.
Bitte noch mal das Mikrofon ein bisschen näher.
Genau, halt das Mikrofon und richtig laut.
Ich habe eigentlich die gleiche Frage. Also die Rechtsabteilungen, die in den Firmen sitzen, die sind halt ziemlich rabiat gegenüber solchen Meldungen. Das habe ich jetzt in mehreren Firmen erfahren. Und da gibt es halt Fälle, die sind halt 16 Mal schlimmer, als was wir gerade im VW erleben. Und dieses Pattern wiederholt sich überall. Man meldet Lücken, die geht nicht mehr, weil man ist ja halt in der Whitebox-Umgebung.
Ich muss einmal kurz reingrätschen. Ja. Kommt die Frage noch?
Ja, was ist denn deine Empfehlung hier?
Im Umgang mit der Rechtsabteilung?
Ja, weil die wissen alles und auch das interne Sicherheitsteam weiß über alles Bescheid.
Naja, also in einem solchen Fall wäre meine Empfehlung, wenn man da mal CCC dran schreibt, häufig wissen die Leute dann schon ungefähr, mit wem sie es da zu tun haben oder sie googeln mal und merken so, dass es wahrscheinlich schief gehen wird, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung, sich mit dem CCC anzulegen. Ich habe auch schon, keine Ahnung, das ist viele Jahre her, habe ich irgendwie so jemanden angerufen, habe gesagt, schönen guten Tag, Linus Neumann, Chaos Computer Club, und der hat sofort einfach nur gesagt, scheiße, das ist einer von den Anrufen, die man nicht haben will, oder? Und ich habe gesagt, jo, stimmt, per MySQL-Injection da und da, ne, war auch breitflächig, und hat er gesagt, das kann doch überhaupt nicht sein, ich habe überall Prepared Statements, und da habe ich gesagt, ja, aber bei dem Parameter so und so nicht, und dann meinte er, der war gerade im Auto, ja, der war irgendwie beim Autofahren, und dann sagte er, scheiße, stimmt, ey, ich fahre jetzt sofort nach Hause und mach das, und dann war der Fall geklärt. Also das heißt, teilweise damit nicht als Nobody, den halt, sondern eben mit einem Label aufzutreten, zu sagen, übrigens Chaos Computer Club, we don't fuck around. Das ist schon, manchmal hilft das. Ja? Ich glaube fest daran, dass ein strafrechtliches oder irgendeine Anzeige oder sonst was, dass das einfach nur nervt. Ja? Da wird niemand am Ende in den Knast gehen, aber du wirst halt Jahre oder Monate mit irgendwelchen blöden Anwälten dich mit diesem Quatsch da auseinandersetzen, und am Ende wird das für das Unternehmen aber nur schlechte Presse bringen. Ja? Ich glaube auch zum Beispiel nicht in diesem Modern Solution Fall, dass sich dieses bescheuerte Unternehmen irgendeinen Gefallen damit getan hat, über Jahre sich in den Medien zu halten, damit, dass es halt unsouverän mit seinen eigenen Fehlern umgeht. Ja? Und ich würde sehr sicher davon ausgehen, dass ein Unternehmen, das das mit dem CCC macht, sich sehr viel Medienaufmerksamkeit erfreuen könnte und sich damit immer wieder auseinandersetzen könnte. Ja? Wie wir jetzt auch den polnischen Train-Hackern natürlich helfen, den Fall in der Öffentlichkeit zu halten und dieses unsouveräne Vorgehen der Unternehmen natürlich transparent zu machen. Insofern am Ende kann man nur mit Transparenz und Öffentlichkeit drohen und die dann im Zweifelsfall wohldosiert einsetzen. Oder hättest du da noch?
Genauso.
Dann möchte ich euch beiden ganz, ganz herzlich danken. Linus, Kantorke, vielen Dank.